Zweistimmig. Zwei Typen, ein Thema. Der Podcast mit Lukas und Marius.
Moin Luki.
Moin Marius. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sehe, dein Setup ist ein bisschen anders. Das ist schön. Ich glaube, man kann uns heute auch wieder gut hören. Und wir haben gerade im Vorgespräch so ein paar Themen von rechts nach links geworfen und da habe ich richtig gemerkt, wie mich ein Thema, Überthema, nicht, dass es besonders stark wäre an sich, sondern einfach so dieses übergeordnete Thema, in den letzten paar Tagen und vielleicht auch zwei, drei Wochen beschäftigt hat, nämlich das Thema Verantwortung.
Mhm.
Und ich hätte mega Bock, mit dir da mal reinzuschauen und stell dir einfach mal die ganz kurze und gleichzeitig, glaube ich, riesengroße Frage: Wo endet für dich Verantwortung? Wo übernimmst du keine Verantwortung?
Ui, wo übernehme ich keine Verantwortung? Wo endet meine Verantwortung?
Mhm.
Mhm. Kommt mir sofort, wo fängt meine Verantwortung an? Als Zweitfrage dazu, ne? Wollen wir das so ein bisschen an einem Beispiel festmachen? Vielleicht aus einem Kontext heraus, vielleicht aus Beziehungen heraus, oder wollen wir das so Verantwortung zu generell? Hast du da vielleicht noch was dich auch bewegt hat in den letzten zwei Wochen?
Es kommt in verschiedenen Kontexten immer wieder vor, dass Menschen ja nach Lösungen streben oder nach Veränderung. Und ich bin dann oft in der Rolle, in der ich dort bin, in einem Dilemma, weil ich einerseits diesen Wunsch nach Veränderung total gut nachvollziehen kann und gleichzeitig sind die Menschen, so wie ich es wahrnehme, nicht immer sofort klar dafür, dass sie eigentlich einen größten Teil an Veränderungskompetenz besitzen, auch wenn sie sich gerade gelähmt fühlen oder in so einer Problemtrance sind und ohnmächtig fühlen. Das heißt, einerseits zu gucken, wie sind die Umstände, von denen ich vielleicht ein paar ändern kann, vielleicht auch nicht. Und wie sind meine eigenen Optionen, die ich habe, um etwas zu verändern? Also gebe ich ganz plump gesagt die Verantwortung einfach ans System. Ja, wenn jetzt nur die Hausverwaltung endlich mal diese klappernden Rohre hier beseitigen würde oder die Fenster richtig, dann könnte ich auch hier gut wohnen. Oder aber sage ich, naja, ich habe jetzt 5-mal angerufen und ich beschwere mich immer nur, anstatt irgendwie noch entweder eine Eskalationsstufe höher zu gehen oder einfach selbst, keine Ahnung, das Dichtungsgummi in die Hand zu nehmen und danach per Anwalt das Ding in Rechnung zu schreiben, um mal ganz drastisch so ein Alltagsbeispiel zu nehmen. Oder aber, ich hätte total gerne mal wieder einen Abend mit meinen Freunden, aber es fragt mich gar keiner. Ja, dann, Gottverdammt, schreib mal in die Gruppe oder ruf mal irgendwie Leute an und sag, ey Jungs, ich hätte Bock euch zu sehen. Wie sieht's denn aus? Also auch dort selbst aktiv zu werden. Weil ich gebe dir ein drittes Beispiel und du suchst dir einfach eins aus. Eins, was ich total gerne mag, ist es meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du zum Beispiel heute dieses Setup so gemacht hast. Ich hätte jetzt noch 3-mal nachfragen können und mich nochmal drum kümmern und nachhaken und Mensch Luki und dies und das. Also so richtig so in deinen Raum auch einfallen und eine Verantwortung übernehmen, die gar nicht meine ist.
Ja. Nehmen wir mal dieses Setup-Beispiel. Mit dem, mit den Soundbedingungen letztendlich. Ich glaube, wenn es um Verantwortung geht, dann schwingt da immer eine Angst bei, was ist, wenn ich voll in meine Verantwortung reingehe? Welche Konsequenz könnte das haben? Also Beispiel. Ich hätte mich jetzt einen Scheiß drum gekümmert um das Setup und hätte es einfach so gemacht wie immer. Und das hätte ich auch das nächste Mal gemacht und das nächste Mal und das nächste Mal. Und du hast aber die Erwartung, hey, wenn wir beide in Beziehung sein wollen und hier einen gemeinsamen Podcast machen wollen, dann gibt's dafür bestimmte Bedingungen. So, und jetzt könntest du übergriffig sein und sagen, hey Lukas, mach das so und so, mach das so und so. ja, kauf dir noch das Mikrofon und du musst die Location so aufbauen, ne? Und da sind wir wie so überstülpend bei dem anderen.
Mhm.
Und was ich jetzt meine, wäre mit Angst vor der Konsequenz ist, wenn du merkst, beispielsweise, dass ich mich darum scheiß kümmere, für dich das aber eine Bedingung ist, um eine Beziehung zu führen im Kontext von Podcast, dann wäre ja die Konsequenz, okay, du merkst, derjenige macht das einfach nicht, dann passt das halt für mich nicht. Dann wäre halt die Konsequenz zu sagen, hey, wenn du dich einen Scheiß um die Soundqualität kümmerst, dann kann ich das einmal erwähnen, im Sinne von, hey, ich wünsche mir das so und so. Ich kann das ein zweites Mal machen, aber wenn derjenige keine Bereitschaft hat, das zu verändern, dann würde das ja bedeuten, hey, dann passt das vielleicht wirklich einfach nicht und die Konsequenz heißt, wir machen keinen Podcast. Und ich glaube, dass das eine Angst ist, so konsequent zu sein, seine eigenen Grenzen so konsequent zu leben, ist, also dass die Angst häufig dabei ist vor, hey, was ist dann wirklich die Konsequenz dabei?
Mhm.
Und das nehme ich auch ganz häufig wahr, in anderen Kontexten. Beispielsweise jetzt mit dem, ja, ich kann jetzt drüber meckern, dass hier die Verwaltung nicht kommt, weil mein Problem XY, keine Ahnung, einfach nicht gemacht wird. Dann kann ich das 6 oder 7 Mal mich darüber beschweren, kann am besten meine Nachbarn und am besten meinen ganzen Freundeskreis darüber informieren, zu sagen, ey, was ist das für eine scheiß Mietverwaltung? Aber ich bin doch dann letztendlich komplett in der Opferrolle. Ja. Ich bin in der Opferrolle des, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts machen. Und das, glaube ich, stimmt einfach nicht. Wenn du wirklich was verändern willst in der Situation, kannst du dich auch wieder dafür entscheiden, ihr überschreitet meine Grenze, ich schreibe euch 5 Mal, ihr kommt nicht, jetzt schaue ich mich nach einer neuen Wohnung um und suche mir die geilste Mietverwaltung aus, die es gibt. Wäre eine Konsequenz, ist aber mit viel mehr Aufwand verbunden.
Ich merke richtig, wie dieser Begriff Opferrolle in mir was triggert, weil ich das mittlerweile überhaupt nicht mehr mag, weil das den Menschen mal so leichtfertig auch durch diese ganze, sorry, dass ich das so sage, wirklich absurde und unseriöse und dubiose Coaching-Szene irgendwie mitgegeben wird, so dieses, ja, du kannst alles schaffen, du musst nur aus dem Opfermodus raus, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Aha.
Aber ich weiß, was du meinst. Die Frage ist ja dieses, was kann ich jetzt trotzdem noch tun, auch wenn meine Möglichkeiten begrenzt sind? Kann ich natürlich die Verantwortung nach außen hin abgeben oder sagen, okay, das ist sehr, sehr begrenzt, was ich hier an Möglichkeiten habe und gleichzeitig gibt es ja einen Spielraum, den ich irgendwie einnehmen kann. Ne? Und für mich war es keine Option, da jetzt bei dir noch 3-mal nachzuhaken, aber ich bin im beruflichen Kontext da sehr oft in einem Dilemma, weil ich natürlich, weil mir daran gelegen ist, das auf eine sehr wohlwollende und liebevolle Art und Weise zu spiegeln und die Menschen vielleicht wieder in eine Selbstwirksamkeit zu bringen, anstatt zu sagen, naja, seid ihr selbst schuld. Also wenn ihr auf euch rumtreten lasst, dann ja, ist es halt so. Ne? Wo ermutigst du und wo bietest du bewusst vielleicht auch mal Reibungsfläche und sagst, okay, ich provoziere jetzt mal und teile euch den Spiegel vor. Ist das eigentlich eure Verantwortung?
Ja, das ist schön, dass du das so erwähnst. Ich erkenne mich durchaus auch wieder in dem Teil, also früher habe ich mich da wiedererkannt in dem Teil von, ihr seid ja selbst schuld, ihr Opfer, nach dem Motto.
Mhm.
Kommt mal klar, so nach dem Motto, ne? Also, kommt man da raus. Mittlerweile weiß ich einfach sehr viel über Traumastrategien und Traumafolgen und habe da erstmal eine Sanftheit mir selbst gegenüber entwickelt und auch eine Sanftheit anderen Menschen gegenüber. Und trotzdem bin ich da im Kontext von zwischenmenschlicher Begegnung trotzdem konsequent, liebevoll konsequent, indem, wenn mir jemand zum Beispiel das x-mal sagt, dass er jetzt, ja, dass hier niemand kommt zum Heizungsrohr wechseln und ich kann nichts machen, dass ich dann schon auch liebevoll damit arbeite und ihm frage, hey, zum Beispiel jetzt in einem Coaching-Kontext, gab es denn schon mal eine Situation, wo du ein ähnliches Gefühl hattest, dass du nichts machen kannst? Ja, und ich finde, dann kann man in den Prozess gehen und es kann sich was öffnen, was vielleicht sich wirklich auch verändert.
Aber wie gehst du damit um, wenn ich jetzt als Patient zu dir käme und sagen würde, Mensch, Lukas, ich habe hier echt Schmerzen in der Schulter, mach die mal weg. Ich bin jetzt hier, damit du die wegmachst.
Wie ich damit umgehen würde?
Na, wie du damit umgehst. Sagst du, ja klar, mach ich, ist ja mein Job. Oder denkst du, nee, halt mal ganz kurz, jetzt wird hier gerade eine Verantwortung auf mich übergewälzt, die eigentlich gar nicht meine ist.
Ja, also ich glaube, als allererstes würde ich das erstmal so wahrnehmen, wie du das gerade sagst. Oder hoppla, hier kommt ja ein ganz schöner Verantwortungsschwung, der mir aufgetragen wird, den ich so überhaupt nicht annehmen möchte. Das heißt, für mich erstmal die Klarheit zu haben, ich kann dich nicht heilen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um mir auch keinen Druck zu machen. Ja, ich kann dir Angebote machen, wie dein System in einen Zustand kommt, wo es sich selbst heilen kann. Und das würde ich auch so kommunizieren. Oder zum Beispiel auf eine andere Art und Weise würde ich fragen, zum Beispiel, ist wirklich eine schöne Frage, die ich konzipiert habe. Was ist denn dein Ziel? Wie würdest du denn gerne, in welchem Zustand würdest du denn gerne die Therapie hier verlassen, nachdem wir fertig sind? Und in der Zielformulierung, ja, gut, dass du es sagst. In der Zielformulierung darf das Wort Schmerz nicht und keine nicht vorkommen. Die drei Wörter Schmerz, nicht und keine darf nicht vorkommen. Und das ist dann immer ein Moment, wo erstmal lange Stille ist und Leute erstmal ihr gesamtes System in Eigenverantwortung umjustieren müssen, weil sie ja auf einmal von mach mich von was frei, also weg von, auf einmal hinzugehen. Das heißt, ich muss auf einmal Worte in der Situation des Patienten, ich muss auf einmal Worte finden, die zu meiner Schulter passen, die nichts mit Schmerz und kein und nicht zu tun haben. Also als Beispiel muss ich dann nachdenken, wie soll denn meine Schulter überhaupt sein? Was für mich ist ein sozusagen Zustand, der schön wäre zu erreichen. Und das verändert meistens schon sehr viel als Grundlage für die weitere Therapie.
Ist ja also als Methodik, als quasi wie eine Art Mini-Intervention dieses Negationen auflösen. Ne? Wenn ich dir sage, boah Lukas, ich möchte nicht mehr krank sein, ich könnte das einfach sagen, einfach in Anführungsstrichen, ich möchte gesund sein. Ich möchte mich leicht fühlen, ich möchte mich frei fühlen und ich möchte mich nicht mehr schwer fühlen. Also beides meint das Gleiche, hat aber eine völlig andere Rahmung und ich glaube, wir geben uns damit auch selbst schon eine gewisse Note mit. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich finde dieses Thema Verantwortung sowohl aktiv wie auch passiv sehr, sehr spannend, weil in dieser Konstellation, ne, Patient, Therapeut oder vielleicht auch Mitarbeiter, Chef oder Mutter, Tochter, Partner, Partnerin, haben wir ständig diese Situation, dass wir mit Verantwortung spielen. Und die Person gibt das zu dir, du nimmst es nicht an. Und genauso gibt es mit Sicherheit auch Beispiele, und das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, wo ich manchmal Dinge oder mir Aufgaben annehme, wo ich danach denke, na hoppla, halt mal ganz kurz, das wäre gar nicht meine Verantwortung gewesen, mich jetzt darum zu kümmern. Warum mache ich das denn? Warum nehme ich das denn jetzt an? Wofür ist das gut? Also auf welchen Teil welches Belohnungszentrums zahlt denn das jetzt ein, dass ich mich jetzt hier nützlich machen will?
Ja, geil. Und das sind vor allen Dingen auch nicht nur die Sachen, die manchmal ausgesprochen werden, aktiv von anderen, sondern auch die manchmal so einfach im Raum stehen. Ich glaube, das ist das, was du mit passiv meinst, ne? Wo wir vielleicht denken, der andere könnte eine Erwartung haben, dass... Und ich finde, das ist ja auch total spannend zu beleuchten. Also ist das wirklich so? Und ich finde, da darf man auch wieder, ja, das ist wieder diese Basissachen, Klarheit und Kommunikation. Da darf man auch in Kommunikation gehen. Ich finde zum Beispiel einen schönen Satz, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, ist, wenn man sowas merkt bei sich, ne, die andere Person, man denkt, die erwartet was, wirklich zu sagen, du, schau mal, ich habe das Gefühl, dass du gerade das und das erwartest. Ist das wirklich so oder ist das ein Hirngespinst von mir?
Ja.
Und das verändert so viel. Man kann so viel Klarheit schaffen. Ne? Das finde ich richtig, richtig toll. Und wenn man da das mit Menschen machen kann, das verändert ganz viel. Und vielleicht kommt der nächste andere Mal auch nächste Mal an und sagt, du, ich denke, dass du das und das erwartest. Und so kann sich so viel auflösen, was vielleicht überhaupt nicht wahr ist. Oder es zeigt sich auch, hey, ich erwarte aber was anderes, ne? Und dann ist auch wieder mehr Klarheit da.
Ich merke, dass es den Menschen wahnsinnig schwer fällt, diese Verantwortung zu trennen. Sowohl im Bewusstsein von, okay, ich gebe das jetzt mal nicht ab, ich mache das jetzt für mich, als auch zu sagen, ich nehme das gar nicht erst an, sondern lass es bei der anderen Person. Und das meine ich sowohl, was ganz praktische Aufgaben angeht. So ist jetzt gar nicht meine Aufgabe, für dich zu googeln, wie man, keine Ahnung, so eine Wand streicht. So, das kannst du auch alleine. Aber auch emotionale Verantwortung zu übernehmen, ne? Mhm. Da sind wir wieder bei dem vielleicht sogar Thema von letzter Woche. Ich muss mich jetzt nicht für deine Wut in letzter Instanz oder für den Ärger mitverantwortlich fühlen. Das darf ich auch bei dir lassen. Das ist jetzt nicht meine Verantwortung, deinen Ärger zu heilen.
Mhm. Oder mich davon anstecken zu lassen, ne? Wenn jemand so richtig in Wut und Ärger ist und dann der vielleicht so ein Ding ist von, hey, du müsstest dich doch jetzt auch über die Sache aufregen, über die ich mich auch aufrege, weil mir das ein Gefühl gibt von, hey, wir sind zusammen gegen irgendwas. Ja. Ja, mir kommen gerade dazu einfach ein paar Momente aus der Vergangenheit. Ja.
Ich nehme da super gern ein Bild. Ich habe das in verschiedenen Büchern ist mir es immer wieder mal begegnet und wenn wir jetzt in einem Raum zusammensäßen, würde ich das auch irgendwie aufzeichnen wollen, um das nochmal zu visualisieren. Aber wir können uns das ganz einfach, Gay Hendricks spricht dort auch von so Aufgaben oder Verantwortungsbereichen und man könnte ja sagen, so ich gehe meinen Teil, so meine 50% und du gehst deine 50% und dann haben wir irgendwie zusammen 100%. Na, so pünktliches Erscheinen. Aber er spricht von jeweils 100%. Ich muss wirklich komplett meinen Verantwortungsraum ausfüllen mit 100%, wenn ich das denn möchte, um dem irgendwie gerecht zu werden. Und nicht 120, sodass ich dann nicht übergriffig werde und dann da reingehe. Und mir hilft das in verschiedenen Situationen zu gucken, okay, was sind denn jetzt meine 100% und sind das wirklich meine 100% oder bin ich da schon drüber hinaus?
Hast du da von dem, was du gerade erzählt hast, hast du da ein Beispiel bei dir, wo du vielleicht gerade merkst, hey, da würde ich gerne auf 100% gehen, da bin ich bei 70 oder da bin ich bei 150, da würde ich gerne runter auf 100 gehen. Kommt dir da gerade was?
Ich habe ein Beispiel gerade super aktuell, wo ich glaube, ich kratze an der 100, bin vielleicht schon Schnuff drüber und habe sogar so einen Impuls von, da würde ich ganz gern mehr rein. Und das ist sehr, sehr spannend, um zu gucken, wie gehe ich damit um. Long story short, ältere Menschen sind mein Kryptonit. Hier im Haus wohnt eine ältere Dame, die hat Rückenschmerzen. Wir sind oft im Kontakt, einfach so, na, wie geht's Ihnen? Weißt du, wenn man sich halt so im Hausflur mal begegnet. Und die meinte letztens so, ja, hier zieht sie uns Bein runter, ich habe unfassbare Rückenschmerzen. Da sag ich, und meinte sie so, ja, sie haben ja auch damit so ein bisschen was zu tun. Sie kennen doch bestimmt Leute. Ich so, jo, kenne ich. Ich gebe ihnen einfach meine Nummer, können sie anrufen, liebe Grüße. Und ein Teil von mir war schon dabei zu sagen, ach, kein Problem. A, ich fahre sie hin, ich kann für sie einen Termin machen. Hätte schon dreimal jetzt nachgefragt, und, waren sie schon da? Wie geht's ihnen mittlerweile? Und das ist eine Frage, ist das meine Verantwortung? Also wo hört Unterstützung und Hilfe auf und wo fängt vielleicht Überkümmern, Übergriffigkeit, wo fängt das an?
Schönes Beispiel. Anhand von dem Beispiel fällt mir was bei mir auf, was worin ich einfach so eine extreme Klarheit gefunden habe. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel mit dieser älteren Frau, die da Rückenschmerzen hat und du siehst sie jedes Mal, wie sie sich abkrepelt, die Treppe hochzukommen. Dann gibt es für mich in meiner Welt, in meiner Realität so eine ganz klare Regel. Ich empfinde als erstes ich empfinde sowas wie Mitgefühl. Wie, oh, der könnte es doch besser gehen. So. Und dann gibt es für mich diesen entscheidenden Moment, in dem ich frage, möchten Sie von mir Hilfe bekommen? Möchten Sie, dass ich Ihnen helfe?
Ja.
Können Sie Hilfe gebrauchen? Und das ist der Moment, der darüber entscheidet, ob ich weitergehe oder ob ich dann einfach aushalten muss, dass wenn ich nach oben gehe, sie weiterhin Rückenschmerzen hat und leiden wird. Je nachdem, ob sie ja ganz klar sagt oder nein. Ja. Und Übergriffigkeit fängt für mich wirklich da an, wo ich denke, ich müsste ihr helfen und ihr irgendwas anbiete tatsächlich, ohne dass sie vorher gesagt hat, ich möchte Hilfe. Und ich finde, damit fahre ich sozusagen, würde ich sagen, eine ganz gute Klarheit.
Und kriegst du es dann aus deinem Gedankenkosmos raus? Kannst du das gut trennen? Oder wie oft beschäftigt dich das noch bei einem Patienten, wo du so denkst, boah, dem hätte ich jetzt eigentlich noch mehr helfen können, der wollte aber nicht, wenn der mich mal nur gelassen hätte?
Mittlerweile wenig. Weil ich habe gelernt, auch dafür kann ich in Verantwortung gehen und auch dafür darf der andere in Verantwortung gehen. Ich kann ihm nur so viel helfen, ich kann ihr nur so viel helfen, wie viel Hilfe angenommen werden will. Und ich möchte diesen Menschen nicht retten. Dann bin ich nämlich im Retter. Ja. Mhm. Und dann ist nichts mehr auf Augenhöhe. Wenn ich im Retter bin und den anderen denke, ich wüsste, wie ich ihm retten könnte oder wie ich ihm helfen könnte, dann ist das nicht mehr auf Augenhöhe. Dann können wir uns da alle mal fragen, ist das wirklich Nächstenliebe, wie es so schön heißt? Oder ist das eigentlich Übergriffigkeit?
Du sagst gerade Retter und Augenhöhe, also macht es dann deiner Meinung nach eine Art Hierarchie auf, ja? Wie so quasi bei Arzt und Patient.
Ja, ich glaube, dass da durchaus ein psychologisches Muster hinter sein kann, der Helfer, der Retter sein zu wollen. Ja, vor allen Dingen unbefragt. Also wirklich nicht mit der Klarheit, hey, da möchte jemand Hilfe und ich kann helfen, sondern ich mach's einfach. Ja.
Hm. Wofür war das für dich in der Vergangenheit nützlich, der Retter zu sein?
Nützlich?
Weil du hast es ja zurückgeschraubt. Naja, so, es ist ja für irgendwas gut. Es zahlt ja auf ein Belohnungssystem ein.
Ah, okay.
Man kann natürlich also sagen, das ist altruistisch oder aber, nee, ich mache das auch, um mich gut zu fühlen.
Also du meinst...
Da habe ich jetzt mal richtig jemandem über die Straße geholfen.
Ja, so, weißt geil, du? Wie du es betont hast.
Na guck mal, es gibt doch dieses, ich glaube, da gibt es sogar entweder einen Sketch drüber oder wie auch immer. Da steht eine vermeintlich blinde Person an der Straße und eine andere Person kommt und nimmt sie einfach am Arm und führt sie über die Straße rüber und sagt dann so selbstgefällig, ja, kein Problem, gern geschehen. Und die blinde Person meinte so, was soll das? Ich wollte gar nicht. Ich habe hier auf jemanden gewartet. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild für absurd. Das hast du ja nicht für die Person gemacht, sondern ganz offensichtlich nur, um dich und irgendwas gerade zu befrieden und befriedigen.
Ja, ja. Und hätte ich in dem Beispiel gefragt, kann ich Ihnen helfen, über die Straße zu kommen? Möchten Sie das? Wäre absolute Klarheit da gewesen. Um deine Frage zu beantworten. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meiner Partnerschaft. Ich bin mit meiner Partnerin jetzt fast 9 Jahre zusammen. Und bestimmt 4, 5 Jahre davon waren wir in so einer klassischen Retter-Opfer-Dynamik. Und der Retter hat mir extrem dabei geholfen, Gefühle, die in mir da waren, die in Richtung, ich war auch Opfer in der Vergangenheit, zu überschatten. Das heißt, wenn ich mich im Retter befunden habe, habe ich mich so sicher gefühlt, dass ich ja der Heilige bin, dass ich der Therapeut bin, dass ich derjenige bin, der den Leuten hilft, damit bloß keiner erkennt, dass in mir auch was ist, was sehr, sehr verletzt wurde. Das heißt, es war wie so ein Anstrich auf was, was darunter einfach auch verletzt war. Und insofern hat der Retter mir dann auch so ein Gefühl gegeben von, ja, da bin ich ermächtigt, da habe ich Macht in diesem Bereich. Denn wenn ich der Retter bin, mache ich ja auch jemand anderes zum Opfer. Wenn wir jetzt in der Dynamik mal bleiben. Ja. Also Beispiel wieder mit der Frau, die da am Straßenrand steht. So. Also wenn ich sie retten will, dann muss ich ja als erstes irgendwas empfinden, dass die andere Person ein Opfer ist. Oder sozusagen leidet. Und ist das wirklich so?
Hilfesuchende, ne?
Ja, aber in dem Fall ist es ja nicht hilfesuchend. Und das ist genau der Punkt. Jemand, der Hilfe sucht, kommt auf mich zu, die Sache ist klar. jemand, der keine Hilfe sucht, sondern ich bewerte, dass der in einem gewissen Zustand ist, ich muss ihn jetzt retten, dann ist das ja nicht mehr, das ist nicht klar einfach. Ja. Ja.
Mhm.
Was macht das mit dir gerade? Ich merke, in dir sind, also ich nehme so wahr, in dir werden verschiedene Sachen ausgelöst. Oder du denkst nach, irgendwie sowas.
Ja, also da ist der Satz von unserem Lieblingspsychologen, jedes individuelle Thema ist ja auch mindestens auch ein kollektives, kommt da sofort hoch. Ich glaube, dass es ganze Berufsgruppen gibt, wo diese Form von, man spricht immer von einem Helfersyndrom oder Helferkomplex oder Rettermuster, wie auch immer man das nennen möchte, wo es in einem Beruf schon mal irgendwie immanent ist, also eingegliedert ist. Wenn mir als Krankenpfleger oder Arzt oder Pflegerin das egal wäre, wie es dir geht, ob es dir besser geht oder nicht, dann würde ich den Beruf vermutlich nicht ausüben. So, da ist ja schon, ne, so, da ist das ja mit drin. Ich stolper immer wieder über dieses Wort Opfer, weil es, glaube ich, gesellschaftlich konnotiert ist und auch sehr viel Reaktanz hervorrufen kann. Deswegen war ich gerade so bemüht zu sagen, okay, wir meinen also jemanden, den wir vermutlich als Leidenden oder Hilfesuchenden sehen und nicht, weil die Person per se hilflos ist oder ein Opfer ist. Ich glaube, da ist es nochmal spannend, das sprachlich sich anzugucken. Da bin ich drüber gestolpert. Und ja, einfach nochmal überlegt gerade, okay, wie kriege ich das für mich hin? Weil wenn dieses Belohnen, dieses Rettersein so groß ist, so kultiviert ist in mir, dann ist es ja auch echt schwer, das abzulehnen.
Die Frage ist, willst du es ablegen? Würde ich sagen. Nicht, also, ob es schwer ist oder
nicht
leicht.
Nicht jetzt als Marius, sondern generell.
Mhm.
Und angenommen, ich lege das ab, kann es ja auch immer noch Gegenspielerinnen, Gegenspieler geben, die sagen, ja, scheiße, dass die Person das ablegt. Die war ja ein richtig nützlicher Idiot, dass die das immer gemacht hat für uns alle, dass die uns retten wollte. Das ist ja auch manchmal bequem.
Auf jeden Fall. Und dann ändert sich eine ganze Dynamik.
Mhm.
Wenn man das ablegt. Und dann ist es so schön, weil dann wirklich jeder in seine Verantwortung kommt. Das heißt, wenn ich mich aus der Retterrolle beispielsweise jetzt in meiner Partnerschaft etwas mehr löse, dann konnte auch meine Partnerin quasi ganz anders in Verantwortung kommen. Weil ansonsten sind die Verantwortungsbereiche quasi nicht klar. Es ist wie so, die Räume existieren ineinander. Ja, mhm. Und nichts ist klar. Es gibt quasi nicht eine Person da und in der Mitte gibt es einen Raum, sondern es gibt wie so, die beiden Personen verschmelzen miteinander und die Verantwortungsbereiche sind völlig unklar. Es ist alles 10%, 130 in verschiedenen Bereichen des Lebens, ne? Zwischen in der Beziehung. Ja, was einfach bei uns eine unglaubliche Veränderung war tatsächlich, dass dann jeder die Möglichkeit hatte, in seine Verantwortung zu gehen. Für das, was ist. Und die Verantwortungsbereiche klar auch zu benennen. Und das ist, das war ein unglaublich befreiender Prozess für uns.
Mhm.
Ja.
Und den seid ihr gemeinsam angegangen?
Den sind wir gemeinsam angegangen. Mhm. Ja. Ich glaube, für Klarheit in Beziehung zu schaffen, ist es wichtig, dass beide Individuen den Drang danach haben, ihre Rollen abzulegen, in Verantwortung zu gehen. Wenn das nämlich nur einer machen will, dann wird's nix. Und dann kann man nur in Verantwortung für sich gehen und für sich dann entscheiden, möchte ich mit der Person weiter Verantwortung üben? Denn ja, das Leben ist ein Übungsfeld und auch Verantwortung üben, Klarheit üben, ist ein Prozess, was ein Leben lang geht. Ja, und ich kann halt gucken, ob ich das in der Beziehung, ob das für mich gerade machbar ist oder ob das vielleicht einfach gerade nicht machbar ist. Und dann kann ich für mich entscheiden, hey, warte ich noch ein bisschen oder suche ich mir andere Übungsfelder, um das mal auch so ein bisschen dramalos zu betrachten. Ja.
Mhm. Ja, Riesenthema. Jetzt kommen bei mir noch Fragen hoch mit, okay, wie kann ich dann vielleicht auch andere Menschen in die Verantwortung bringen? Ist das meine Verantwortung? Jetzt so in Beziehung? Und vermutlich nicht, ne?
Also, aber, damit vielleicht grätsche ich da noch einmal kurz ein, wegen dieser schönen Frage, die du gestellt hast. Kann ich andere Menschen in die Verantwortung bringen? Nein, geht nicht. Also, wenn dieser Teil noch da ist, dann ist dieser Teil auf jeden Fall, würde ich sagen, auch noch ein Teil vom Retter. Ja, und wenn ich wirklich zu 100% anfange, für mich in Verantwortung zu gehen, dann lebe ich damit ja was vor und vielleicht kann ich dadurch andere in Verantwortung bringen. Aber warum muss ich denn Leute in Verantwortung bringen? Wenn ich für mich lerne, 100% beziehungsweise immer mehr Richtung 100% in Verantwortung zu gehen, warum muss ich denn andere in Verantwortung bringen?
Dies, lieber Lukas, ist eine andere Geschichte.
Ja.
Natürlich. Ich glaube, es macht total Sinn, da nochmal in Arbeitsbeziehungen reinzuschauen, auch wenn sich viele Muster und Mechanismen ähneln. Aber ich habe da aus dem beruflichen Kontext noch ein, zwei Gedanken dazu, die jetzt diesen, ich sag mal, privaten Mikrokosmos, der auch bei mir anfängt, jetzt verlassen würden. Das würde jetzt ein neues Thema aufmachen.
Mhm. Cool.
Sehr cool. Wie gehen wir raus? Wie gehst du raus? Oder ich stelle die beliebte Frage, was nimmst du heute mit?
Was nehme ich heute mit? Ja, ich glaube, ich nehme für mich mit, dass ich für mich einfach wirklich dieses Verantwortungsthema immer weiter klarer haben möchte. Ja, und auch einfach Leute inspirieren will dafür. Und auch noch mehr, ich hatte vorhin erwähnt, diese Sachen so klar anzusprechen. Ja, also wenn ich was erwarte und ich denke, was erwarte, dass ich da wieder nochmal ein bisschen mehr den Mund aufmache und sage, du, ich habe das Gefühl, ich erwarte, dass du gerade das erwartest. Ist das so? Ja. Als Beispiel. Und das wirklich auch zu kommunizieren. Ja. Wie gehst du raus? Was nimmst du mit?
So beim drüber reden definitiv nochmal eine Form von, ey, richtig gut, sich Gedanken zu machen, wo hänge ich mich rein? Also wo stecke ich meine Nase rein in Dinge, die mich weder was angehen, noch vielleicht am Ende des Tages meine Verantwortung sind und für sich nochmal ganz klar zu reflektieren, wem nütze ich gerade mehr? Ne, wir sind bei dem Beispiel der Person an der Straße. Ziehe ich jetzt jemanden hier einfach über die Straße? Dabei wollte die Person gar nicht die Seite wechseln. Und für sich ganz klar zu sagen, hey, ich frage gerne nach. So diese Metakommunikation, die du gerade angesprochen hast. Und dann gerne bereit zu sein, den Arm zu reichen, aber nicht ungefragt irgendwas anzustoßen. Das ist bereits, würde ich sagen, gut kultiviert und gut ausgeprägt in vielen Bereichen. Und gleichzeitig ploppen natürlich immer wieder Themen auf, wo man sich so denkt, ach, aber ich könnte doch, ich wüsste doch gerade, wie er oder sie, und das ist dann wieder eine schöne Erinnerung zu sagen, nee, weiß ich eigentlich nicht, vielleicht will die Person gar nicht.
Aha.
Und ich glaube, das schafft letztendlich, weil viele Menschen wünschen sich auch mal mehr Ruhe und Gelassenheit, glaube ich, ist ein cooler Weg dahin, weil dann Gelassenheit auch wirklich was mit Lassen zu tun hat.
Aha.
Ne?
Aha. Ja, auf jeden Fall. Ruhe und Gelassenheit. Schönes nächstes Thema vielleicht.
Ja, vielleicht.
Aber ich würde sagen, für heute fühlt sich das für mich an wie eine runde Sache. Hat mich mega gefreut, mich mit dir darüber zu unterhalten. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Viel Spaß uns beiden beim Üben. Bis bald, Luki.
Ciao.
Das war Zweistimmig. Der Podcast mit Lukas und Marius. Alle 2 Wochen am Mittwoch eine neue Folge.